Deutschlandradio Kultur, das Philosophiemagazin Sein und Streit. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Wolfgang Fritz Hauck. Herr Hauck, jetzt haben wir ja schon ein wenig in der Gegenwart gestöbert. Lassen Sie uns noch einmal einem anderen Kapitel Ihres Schaffens, aber auch der Geschichte zuwenden. 1959, da haben Sie den Argument Verlag gegründet. Und sehr schnell ist das Argument, die Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften, zu einer richtigen Institution der kritischen Theorie geworden. Und auch heute noch ist der Verlag und die Zeitschrift wichtiges Sprachrohr und auch Diskussionsraum für linke Theorie. Die Publikationen in den letzten beinahe 60 Jahren, die sprengen natürlich den Rahmen des Besprechbaren. Auf ein großes Verdienst aber sollten wir unbedingt eingehen. Mitte, Ende der 80er Jahre, da haben Sie im Argument Verlag Studien veröffentlicht, die sich mit dem Verhältnis deutscher Philosophen zum Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und diese Publikationen, die waren damals einzigartig. Bis dahin hatten sich nämlich nur wirklich wenige Intellektuelle überhaupt mit den NS-Verstrickungen der deutschen Philosophie auseinandergesetzt. Was hat Sie damals zu diesen Untersuchungen veranlasst?
Ich habe 1979 das Forschungsprojekt Ideologietheorie gegründet. Und da ging es darum, zu untersuchen, wie stellt sich eigentlich her, dass Menschen sich freiwillig einer Macht unterstellen, die bei Lichte besehen nicht gerade die ihre ist oder ihre Interessen vertritt. Wie findet so etwas statt wie Unterstellung unter Herrschaftsmacht? Wir haben entdeckt, dass es so etwas gibt wie ideelle Fremdvergesellschaftung, haben wir das genannt.
Was meinen Sie denn mit ideeller Fremdvergesellschaftung?
Nun, dass man sich ausgehend von gewissen Vorstellungen, wie die Dinge sein sollen, um die ein ständiges Ringen stattfindet, in die Ordnung einfügt. Das war sehr beeinflusst damals von Frankreich, von Althusser, der uns den Subjektbegriff neu eröffnet hat. Auf Französisch heißt Sujet, wie im Englischen auch. Eben wörtlich auch das Unterworfene und dass also ein Subjektsein eine Unterstellung unter herrschende Mächte verlangt. Sonst ist man nicht voll handlungsfähig. Und das haben wir untersucht und dann haben wir entdeckt, dass die Philosophie eine ganz wichtige Rolle auf diesem Gebiet spielt. Die ist sozusagen die abstrakteste, allgemeinste, überbrückendste Disziplin, die solche Vorgänge vordenkt, immer weiterentwickelt. Und so sind wir reingestolpert in das Anschlussforschungsprojekt Philosophie im deutschen Faschismus, so haben wir das genannt. Für meine Generation war das sehr, sehr wichtig. Also ich habe in der Schule nie etwas über den NS-Staat gehört. Also im Esslinger Gymnasium hat man das nicht gehört. Sodass die Entdeckung dieser deutschen unmittelbarsten Vergangenheit, also ich spreche jetzt vom Jahr 54, 53, das war also noch keine 8 Jahre her. Die Entdeckung, das war für eine kleine Gruppe aus meiner Generation, war das lebensbestimmend.
Besonders aber an Ihren Arbeiten war ja vor allem, dass Sie sich nicht nur von Parteizugehörigkeit von Philosophen haben informieren lassen oder von politischen Aktivitäten und Selbstauskünften, sondern dass Sie sich mehr für das Implizite als für das Explizite interessiert haben. Also dass Sie ganz viel Textexegese betrieben haben. Und ein Beispiel für einen ganz bedeutenden Philosophen, der kein Nationalsozialist war, der sich nie politisch kompromittierend geäußert hat, dessen Schriften Sie aber trotzdem auf Ihr Verhältnis zur NS-Ideologie untersucht haben, ist Nicolai Hartmann. Warum haben Sie sich gerade Hartmann vorgenommen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das habe ich damals gar nicht so planmäßig gemacht. Ich glaube, er blieb an mir hängen. Aber ich bin sehr froh, dass an mir hängen blieb. Erstmal dieser Hartmann, der verkörperte im deutschen Idealismus so etwas wie die Wiederentdeckung der handfesten Wirklichkeit des alltäglichen Lebens. Der hat sich sozusagen abgewandt, vielleicht sogar zu weit abgewandt von dem, was für die normalen Leute wie Spintisiererei wirkt in der Philosophie. Also wenn man die Wirklichkeit der Welt sozusagen bestreitet und hat gesagt, ach, das ist Unsinn. Nein, wir müssen die Realität erkennen, Realismus sein. Wir sind in der Welt. Und dieser Gedanke ist mir sehr vertraut. Das ist auf eine ganz andere Weise auch mein heutiger Gedanke. Also das hat mich an dieser Figur interessiert, dass ein solcher Mann, dass der nun voll einschwenkt auf den NS-Staat, aber auf eine bestimmte Weise einschwenkt. Und auch da ist er nicht der Einzige. Sie haben das ja gesagt, diese indirekte Art, dass man es nie direkt ausspricht, aber zu verstehen gibt, und zwar eindeutig zu verstehen gibt, das hat mich daran interessiert. Übrigens, das ist ganz genauso bei Gadamer gewesen.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei Hartmann. Denn wenn man sich ansieht, auf welche Philosophen sich Hartmann seinerseits bezogen hat, dann kommt einem das erstmal sehr unverdächtig vor. Also Platon, Kant, Hegel, Nietzsche, das sind alles Klassiker, an denen eigentlich kein Philosoph vorbeikommt. Sie aber entdecken bei Hartmann einen Umbau der philosophischen Grammatik, in der man nachträglich eine, Zitat, Faschisierung der Philosophie erkennen könne. Worin haben Sie das festgemacht?
Nun ja, sein wirkliches Verbrechen, was er begeht und was wir heute nicht mehr mitmachen dürfen, das ist die Zerstörung des Universalismus, wie er aus der Aufklärung hervorgegangen ist. Die Philosophie ist eigentlich doch die Disziplin, wenn sie von Kant herkommen, von Hegel herkommen, die, wenn man so will, in allgemeiner Form die Erklärung der Menschenrechte vorwegdenkt. Und dieses zu zerstören war die Bedingung für die Möglichkeit, im NS-Staat anzukommen. Hier musste Rasse und rassisches Volk musste an die Stelle des Menschen treten. Dieses ist sein Verbrechen, das hat er gemacht.
Gleichzeitig muss man sagen, die Philosophie war damals wie heute eine sehr kleine Disziplin, oft genug kritisiert für ihre Existenz im Elfenbeinturm. Warum ist es da also relevant, ob ein Philosoph wie zum Beispiel Nicolai Hartmann recht subtile geistige Anknüpfungspunkte an eben diese NS-Ideologie hergestellt hat?
Die Philosophie war ja ursprünglich die Mutterdisziplin einer ganzen Reihe von Disziplinen, die erst in den 20er Jahren aus ihr hervorgegangen sind. Also Pädagogik und Psychologie und weiß der Kuckuck was noch. Das waren Teile der Philosophie. Und die Fakultät, wo die ganzen Fächer dann waren, hieß Philosophische Fakultät. Und die Philosophie galt als die überwölbende Disziplin. Also das hatte schon eine sehr große Bedeutung. Das war schon eine Schlüsseldisziplin, um der Akademie zu sagen, wie sie sich zur politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit einzustellen hat. Insofern kommt dem große Bedeutung schon bei. Und dass die Philosophenschulen, die es in Deutschland damals gab, man muss dazu sagen, das Gesetz über das Berufsbeamtentum hat die jetzt als jüdisch-rassisch gebrandmarkten Philosophen von der Universität verbannt und hat dann aber, es gab eine Art Wettrennen aller Schulen, die Kantianer, nicht gerade die Neukantianer, die waren durch die Säuberung der Universität schon beseitigt, die Hegelianer, der Pragmatismus sogar, die sich überstürzten, um zu sagen, wir sind die Philosophen des Dritten Reiches. Das Dritte Reich wollte keine dieser Philosophenschulen als seine Schule. Es brauchte sie alle. Es hat sie alle eingesammelt. Und ja, in dieser Situation spielt Hartmann eine entscheidende Rolle. Er hält den Schlüsselvortrag auf der ersten großen Versammlung des Philosophenverbandes in Deutschland nach der Machteinsetzung der Regierung Hitler-Papen. Und dort macht er diesen Umbau. Dort zerstört er den Universalismus und stellt die Philosophie in den Dienst des rassisch motivierten, auf Krieg ausgehenden deutschen Faschismus.